Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Ich bin dankbar, dass wir diese Möglichkeit immer noch haben. Schön, dass doch sehr viele Plätze belegt sind. Herzlich willkommen auch am Bildschirm zu Hause. Herzlich willkommen drüben im Jugendraum. Ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Gemeinschaft haben dürfen. Wir haben ja heute wieder Abendmahl. Das heißt, es ist wieder geteilt. Der erste Teil dieses Vormittags ist Mahlfeier und danach haben wir nochmal viele Brüder. Das sind also alle Männer aufgerufen, sich zu beteiligen. Ich freue mich drauf, bin gespannt, wer uns heute auch etwas sagen will. Ja, ich möchte zu Beginn einmal beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir auch uns wieder jetzt zusammen versammeln dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass du ein Gott bist, der uns kennt und uns liebt. Du hast uns diese Möglichkeiten geschenkt, Gemeinschaft zu haben, Herr, und hilfst du, dass wir es wirklich ausnutzen können, dass wir uns auch da gegenseitig ermutigen können und stärken können. Ich danke dir dafür, dass du diesen Morgen in deiner Hand hast, dass du uns begleiten wirst, dass du da bist, Herr. Segne jeden Einzelnen, der da ist, der dabei ist irgendwo. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Schön. Ja, ich dachte, vielleicht ist es auch mal schön, gleich am Anfang ein Lied zu singen. Und zwar Lied 192. Jeder Tag in meinem Leben. Es hat mich einfach auch angesprochen, dieses Lied. Aber ich glaube, ich muss selber spielen, gell? Niemand da. Jeder Tag in meinem Leben soll doch so sein, dass er zu Gottes Ehre ist. Und ich möchte heute zum mal ein paar Verse lesen aus Römer 8. Ist es vielleicht nicht ganz abendmals, wie man sonst spricht, aber ich bin einfach darüber gestolpert und ich fand's recht gut. Römer 8 von Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Was aber die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Ja, sind wir uns immer wieder dieser Tragweite bewusst, die uns durch die Erlösung durch Jesus Christus geschenkt worden ist? Ich muss immer wieder da zurückkommen, weil ich sonst wirklich vergessen würde. In diesem Text wird auch deutlich, wie enorm unterschiedlich das Leben mit Christus und ohne Christus ist. Schauen wir uns vielleicht mal die Verse 5 bis 7 an. Wer von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ja, das ist grausam, aber es stimmt hundertprozentig. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ich habe jetzt hier aus diesen Versen einen Satz rausgelassen oder zwei, weil ich einfach wollte dieses darstellen. Was heißt es, nicht gläubig zu sein? Er lässt sich von seiner eigenen Natur bestimmen, und dieser Eigenwille ist ganz klar gegen den Willen Gottes. Das sagt das Wort, denn wir gehen immer grundsätzlich einen anderen Weg, als Gott will, weil wir ja von Grund auf als Menschen, die wir geboren werden, ja nicht Gottes Kinder sind, sondern Satan auch noch dienen müssen. Erst wenn wir den Herrn Jesus für uns annehmen als den Herrn und Heiland, dann darf das anders werden. Und in dieser Welt ist das der vorherrschende Zustand. Wenn wir in die Welt sehen, was da alles abgeht, dann wissen wir, so ist der Eigenwille, der ist das, der die Welt regiert. Wenn jemand ein Diktator ist oder sowas, dann wird er nicht nach anderen Willen regieren, sondern so, wie er will. Und so geht es eigentlich bis in die Familie hinein, immer wieder der Eigenwille, die eigene Natur, die will uns immer noch beherrschen. Und Sie kann es allerdings nur bei den Gläubigen so weit, wie wir sie herrschen lassen. Und sie hat keine Macht mehr über uns. Der Herr hat uns nämlich grundsätzlich davon befreit. Aber jetzt kommt die Herausforderung, umsetzen müssen wir es selber. Es ist unsere Entscheidung, wen lasse ich über mein Leben herrschen. Wenn wir uns nicht bewusst gegen unsere eigene Natur stellen, werden wir verlieren. Und mit der Hilfe von Jesus Christus kann unser Leben aber völlig anders aussehen. Ich denke, das ist auch wichtig. Es ist ja unsere eigene Natur, die immer wieder rauskommen will, die immer wieder runtergedrückt werden muss, getötet werden muss. Ich weiß, dass im Wort Gottes ja oft auch viele solche Stellen stehen, dass wir sollen wirklich schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Das sterben muss, die alte Natur muss sterben und wir dürfen lernen, das Neue haben. Nur, es liegt in unserer Hand, ob wir bereit sind dazu. Und jetzt möchte ich noch im Gegensatz zu diesen ersten Versen, die ich jetzt gelesen habe, noch die anderen Verse lesen, und zwar auch das, was mir wichtig ist, Teile daraus, von Vers 1 weg bis 6. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Ist das nicht was Wunderbares? Das Gesetz des Geistes hat dich befreit. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn wir in Christus sind. Und das ist doch etwas Wunderbares. Und ich freue mich darüber, dass das den Gläubigen zugesprochen wird und zugesichert wird. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Ist das nicht was Wunderbares? Wenn wir das wirklich beherzigen, wenn wir wirklich den Geist in uns bestimmen lassen, wo es lang geht, nicht unser eigener Wille es bestimmt, dann haben wir Leben und Frieden in uns. Dieses Leben, das vom Heiligen Geist geleitet wird, das wird das Leben, für das wir als Gotteskinder bestimmt sind. Also nicht ein anderes Leben, sondern nur das vom Heiligen Geist Bestimmte wird das Leben, für das wir bestimmt sind. Wir können aber nur dann darin leben, wenn wir wirklich auch die Herrschaft über unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Und das ist ein enormer Anspruch. Wenn wir uns bewusst darauf einlassen, vom Herrn regiert zu werden, dann haben wir das richtige Leben gefunden. Aber wir müssen das wirklich bewusst muss das geschehen auch, denn es ist nicht ein Automatismus, ich bekehre mich einmal und dann wird mein Leben so aufwärts gehen, ohne dass ich irgendwas tun muss, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern muss, geistlich aufwärts gehen, das klappt nicht. Wir dürfen und müssen auch immer wieder darum kämpfen, gegen Anfechtungen, gegen alles Mögliche, müssen wir auch immer wieder selber aufstehen. Ja, diesen enormen Anspruch, den haben die Gläubigen. Aber wir haben natürlich auch das richtige Leben gefunden. Wir leben im Einklang mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wenn wir so leben, wenn wir ihn wirklich wirken lassen. Was kann die Welt denn dagegen setzen? Ich höre immer wieder diesen Satz, wir wollen im Einklang mit der Natur leben. Stimmt ja, das ist okay, hab nichts dagegen. Aber im Einklang mit der Natur leben, wenn das alles ist, dann führt das klar zum Tod. Wir dürfen im Einklang mit Jesus leben, in Verbindung mit Jesus, und das führt zum ewigen Leben. Und dieses Leben ist so etwas Kostbares, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen. Und deshalb schauen wir immer wieder und wollen wir auf die Grundlagen unseres Glaubens schauen. Und diese Grundlagen ist heute wieder dran mit dem Mahl, mit der Mahlfeier. Das ist ja das, dass der Herr Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden bezahlt hat. Er hat für uns Sühnung geschaffen. Das haben wir hier auch in dem Römer 8 auch recht deutlich gesehen. In Christus dürfen wir jetzt sein, weil er unsere Sünden bezahlt hat. Und deswegen wollen wir immer wieder das Mahl des Herrn feiern und begehen, weil wir uns immer daran erinnern müssen. Es darf uns nie aus dem Blickfeld geraten, dass der Herr für uns am Kreuz gestorben ist. Ja, ich möchte dann noch auch 1. Korinther 11 ein paar Verse lesen, einfach zum Einstimmen auf das Mahl. 1. Korinther 11, ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, und das wollen wir auch heute wieder tun. Der Herr hat für uns das als ein Gedächtnismahl vorgesehen. Er ist den schweren Weg für uns gegangen. Und weil wir dazu nicht imstande gewesen, hat er es eben machen müssen oder gemacht. Und zwar hat er das schon geplant vor Grundlegung der Welt. Bevor der ersten Menschen geschaffen wurde, da war das schon klar für Jesus Christus, dass er diesen Weg gehen wird. Denn es steht ja auch im Wort, ganz bekannt, Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diesen Vers können wahrscheinlich fast alle auswendig, ich hoffe es auf jeden Fall, denn ich denke, das ist so ein Grundvers, ein ganz wichtiger Vers, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Der Herr, Gott hat die Welt geliebt und der Herr Jesus ist gekommen auf diese Welt. Aber wenn wir es das Mahl nehmen, dann hat der Herr auch weitergeschrieben, wir sollen das Mahl nicht einfach gleichgültig einnehmen. Es ist, ich habe gesagt, ein Gedächtnismahl. Es ist keine Mahlzeit zum sich satt essen oder irgendwas, ja, weil es halt schmeckt. Ich möchte mal schauen, wie gut, ich bin Feinschmecker und möchte mal schauen, wie das schmeckt. Das ist nicht der Sinn dieses Mahls, sondern es ist ein Mahl, eine gemeinsame Sache, dass wir an den Herrn Jesus, an seinen Tod denken. Und warum es eine Mahlzeit ist, ich denke, das zeugt und das drückt auch ganz, ganz stark diese Gemeinschaft aus, die wir mit dem Herrn Jesus und mit Gott haben dürfen. Deswegen dieses Mahl. Aber wir sollen es nicht gleichgültig nehmen. Und deswegen möchte ich auch weiterlesen in diesem Korintherbrief ab Vers 27. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Ja, wer die Tragweite der Erlösung durch Jesus Christus nicht erfassen kann oder erfassen will, der kann am Abendmahl nicht teilnehmen. Das gilt besonders für die Menschen, die noch in der Welt leben, in der Welt sind, die also den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Sie können das gar nicht begreifen und erfassen, was es heißt, dass der Herr für uns gestorben ist. Oder wenn wir natürlich das nur als Event oder als interessantes Detail im Christenleben betrachten, dann sind wir auch nicht dazu geeignet. Aber wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, wenn wir uns wirklich ihm hingeben wollen, wenn wir mit ihm gehen und wirklich Gotteskinder sind, dann sind wir herzlich eingeladen, das auch miteinander zu feiern. Ich würde jetzt auch vorschlagen, wir singen nochmal ein Lied, und zwar Lied 120, also bevor wir jetzt das Mahl zu uns nehmen. Er ist der Erlöser. 120. weil wir ja wirklich dankbar sein dürfen, dass der Herr Jesus das für uns getan hat, möchte ich jetzt, dass wir auch gemeinsam das danken und dass wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und auch ganz besonders für das Opfer Jesu am Kreuz danken.
Herr Jesus Christus, ich will dir Danke sagen. Danke sagen dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. All das auf dich genommen hast, was eigentlich wir hätten sollen tragen, was für uns golden wäre. Die ganze Strafe, die Ablehnung von den Menschen her, das, was du da erlebt hast. Ich weiß nicht, ich selbst kann es nur entfernt noch empfinde, was du dort gefühlt hast, was so war, die Angst, aber die Vertrauen auf Gott, Herr Jesus Christus, hat uns frei gemacht, die Tod am Kreuz, und dafür möchte ich dir herzlich danken, Herr. Amen.
Himmlischer Vater, in Jesu Name danken wir dir für dieses wunderbare Erlösungswerk, das du erfunden hast in deinem Sohn vor Grundlegung der Welt. Und danke, Herr Jesus, dass du diesen schweren Weg gegangen bist, für mich, für uns und für alle, die dich im Glauben erfassen und annehmen. Wir danken auch jetzt für die Gemeinschaft, dass wir die Zeichen deiner Liebe wieder unter uns teilen dürfen, wo wir uns in besonderer Weise erinnern dürfen, was du getan hast. Danke, Herr Jesus, dass du hängen geblieben bist, bis du ausrufen konntest, es ist vollbracht. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und loben und preisen dich. Amen.
Amen.
Jesus, ich danke dir für die Hoffnung der Herrlichkeit, dass du derjenige bist, der in Ewigkeit und heute und in Vergangenheit immer der gleiche bist, dass du das Opfer, das du getan hast, dass die Schulden hinweggetan worden sind, nur du machen konntest. Das waren unsagbare Schmerzen, die du aushalten musstest, damit wir überhaupt vor dir kommen können. Dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Danke, Herr Jesus Christus, dass wir uns heute neu daran erinnern dürfen, was die Grundlage unseres Glaubens, unseres christlichen Lebens ist, Herr. Es ist dein Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Wenn du das nicht getan hättest, Herr Jesus, säßen wir heute nicht hier und hätten nicht diese Gemeinschaft. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, so viel Leid und Schmerzen und Schmähungen auf dich zu nehmen, um uns alle, die wir hier sitzen heute, mit Gott, dem allmächtigen Heiligen und Schöpfer aller Dinge zu versöhnen. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du dein Leben gegeben hast als Lösegeld für unser Leben. Ja, danke, Herr Jesus, dass du es möglich gemacht hast, dass wir von Natur aus sündige Menschen Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben können. Danke, Herr Jesus, für dein Tod am Kreuz und für deine Auferstehung. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.
Amen. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du, als du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht, alles vollbracht hast, was wir brauchen, um wieder Gemeinschaft mit dir und dem Vater zu haben. Dass dein Werk am Kreuz ausreicht, dass uns alle Sünden vergeben sind. Danke, dass du nicht einen Rest übrig gelassen hast oder dass wir jetzt zwar irgendwie schon einigermaßen gerettet sind, aber dann doch noch uns anstrengen können, um unsere Rettung noch besser zu machen. Vollbracht heißt vollbracht. Also wir können nichts für unsere Errettung mehr tun, aber wir danken dir dafür, dass du uns das größte Problem in unserem Leben, nämlich das, die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen, dass du die gelöst hast, dass du uns gelöst hast von der Sklaverei der Sünde und dass wir jetzt aber mit dir leben dürfen. Danke, dass du unser Leben auch verändern möchtest, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du uns Gaben und Aufgaben gegeben hast und dass du Schritt für Schritt mit uns gehst, dass du uns begleitest und dass du möchtest, dass wir auch in unserer Erkenntnis wachsen, dass wir dich besser kennenlernen und besser verstehen, wer du bist und was du mit uns vorhast. Aber auch, dass wir dir ähnlicher werden, dass andere an uns immer besser sehen können, wie du bist. Vielen Dank für diesen Morgen und vielen Dank dafür, dass wir dich auch heute besser kennen und mehr lieben lernen dürfen. Amen. Amen.
Danke, Herr Jesus, dass es in deinem Plan war, dass du uns erlösen wirst. Wenn wir lesen, dass du zu der Zeit gekommen bist, das heißt in deinem Wort, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Herr, du bist zu dieser Zeit gekommen, genau wie es geplant war, Herr, vor Grundlegung der Welt. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist in diese Welt und dass das ganze Leben von dir wirklich dahin gedeutet hat und dahin gewirkt hat auf dieses finale Sterben, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du gelitten hast für uns, Herr, und für uns bezahlt hast. Danke dafür, dass wir das immer wieder uns ins Gedächtnis rufen dürfen, weil du ein wunderbarer Gott bist, Herr. Und danke, dass dieses immer noch gültig ist, dieser Tod, diese Erlösung, dieses Vergeben der Sünde, Herr. Es gilt auch für uns und es gilt für alle, bis du wiederkommst, Herr. Danke dafür, Herr, dass du ein wunderbarer Gott bist. Amen. Amen. Wenn wir jetzt zum Mahl gehen, möchte ich den Frank und den Peter bitten, dass sie uns das Mahl austeilen, dass sie beten, einer fürs Trink, fürs Wein und einer für das Brot. Jawohl.
Ja, bevor ich das tue, möchte ich auch noch etwas vorlesen. Ich glaube, wir können das ganz gut übertragen. Das Lob und die Freude über das, was der Herr für uns getan hat. Und zwar, da haben wir ein Vorbild. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von einer Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark und er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben, und sie erkannten ihn, dass er der war, der um des Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen, und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich bei ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Ja, der Mann wollte leben, deswegen bat er um Almosen so und bat so darum, dass er vielleicht jedes Mal ein paar Tage Leben bekommt, so eine kleine Spende. Und was er dann bekommt, ist mehr als ein bisschen Leben, sondern er durfte auf einmal, kam die Kraft in ihn hinein, er durfte aufstehen, durfte seinen Lebensunterhalt selbst gestalten, durfte ein neues Leben beginnen. Und was er dann machte, er ging in den Tempel und hatte Zugang zum Tempel und dort lobte er Gott in einer Art und Weise, ja, wie wir uns das kaum vorstellen können. Niemand von uns ist von Geburt an gelähmt und hat so die Vorstellung von dem, was das für den Mann überhaupt bedeutete. Und wir wissen im übertragenen Sinne, der Mann hat jetzt Zugang zum Tempel und wir haben auch Zugang zum Tempel und zwar ins Allerheiligste durch das, was der Herr für uns getan hat. Und die Sünde ist wie so eine Lähmung und wir waren auch gelähmt, wir lagen auch am Boden, waren vor dem Tempel und durften dann hineintreten in den Tempel durch das, was der Herr für uns getan hat. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein und zu loben. Vielleicht nicht äußerlich wie der, nicht jeder von uns kann so rumhüpfen, aber innerlich mit dem Herzen, das darf uns tragen und das will ich so ein bisschen ja, mit hineinnehmen in dieses Abendmahl. Und jetzt bete ich und danke für das Brot. Ihr dürft aufstehen, genau. Wer kann, darf aufstehen. Ja, Herr Jesus, danke, dass du deinen Leib gebrochen hast für uns. Du hast uns den Zugang ins Allerheiligste geschaffen. Du hast uns die Möglichkeit eröffnet, wirklich deinen Geist zu empfangen und dadurch auch ein ganz neues Leben zu haben und vorbereitet zu sein auf die Gemeinschaft mit dir, schon hier auf dieser Erde. Herr, und wir haben allen Grund, dich zu loben und dir zu danken für das, was du getan hast, denn du hast uns befreit von dieser Lähmung der Sünde. Du hast uns den Weg geebnet, du hast uns erlöst und du hast alles auf dich genommen, Herr. Hab Dank dafür. Und so bitten wir dich um deinen Segen jetzt für dieses Brot. Amen.
Danken wir noch für den Kelch. Ja, und Jesus, wir haben gehört, dass du am Kreuz geblieben bist. Danke dafür. Danke, dass du alles über dich ergehen ließest, dass du unseren Hohn, unseren Spott ausgehalten hast, weil du uns gesehen hast, weil deine Liebe zu uns Menschen größer war und ist. Und danke, Jesus, dass du ja mit deinem Blut uns reingewaschen hast und heilig vor Gott hingestellt hast. Wir danken dir dafür, dass wir ja in diesem Privileg leben dürfen und dass wir uns wirklich auch daran erinnern dürfen. Hab Dank vom Herzen dafür. Amen. Amen.
Also vielen Dank, Peter und Frank, dass ihr das getan habt, gemacht habt heute. Ja, die meisten sind jetzt wieder erholt hier und fertig. Ich denke, wir können einfach weitermachen.
Ich habe heute leider meine Bibel zu Hause vergessen. Wir hatten es eilig und jetzt muss ich gucken, ob ich damit auch klarkomme. Aber ich weiß nicht, wie gut ihr mich kennt. Manche von euch besser, manche schlechter. Und es gibt so eine Sache, da wissen die mich gut kennen, dass man mich damit hervorragend aufziehen kann und ärgern kann, wenn man nämlich sagt, also ich fange vielleicht anders an, den manchen von euch sagt es vielleicht nichts, aber ich habe ein Hobby und ich liebe Linux. Linux ist ein Betriebssystem, ihr müsst ja gar nicht wissen, es ist auch besser als Windows, das glauben mir die meisten nicht. Aber was ich ganz oft zu hören kriege, ist, das ist ja nur was für irgendwelche Nerds und das kann man überhaupt nicht benutzen. Und was mich daran so furchtbar aufregt, ist, dass es halt einfach nicht stimmt. Die Leute haben sich ein Bild davon gemacht, haben irgendwie eine krude Vorstellung, sie haben nie selber damit gearbeitet, aber sie glauben, sie wissen schon genau, dass es Mist ist. Und ich glaube, so ganz anders ist es auch nicht manchmal, wenn du mit Menschen über Gott redest. Kennt ihr Menschen, die sagen, also ich glaube nicht an Gott? Es ist total spannend, sie mal zu fragen, an welchen Gott sie nicht glauben. Es gibt eine ganze Menge Götter, an die glauben wir nämlich auch nicht. Die haben oft so eine Vorstellung, ja Gott, das heißt, sonntags in die Kirche gehen. Das heißt, ich darf keinen Spaß im Leben mehr haben. Oder das heißt, ich muss irgendwie zur Beichte gehen. Dann ist sowieso nicht klar, ob das jetzt ein anderer Gott im Katholischen ist als im Evangelischen. Und so ist so eine ganz seltsame Gottesvorstellung da, die die Leute haben. Und konsequenterweise und auch nachvollziehbarerweise glauben sie dann an diese komische Vorstellung von Gott, die sie da haben, nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht manchmal daran liegt, dass wir Christen auch ein bisschen komisch sind manchmal. Ich kann da aus Erfahrung reden, ich kenne einen, der ist ein bisschen, sagen wir, unkonventionell manchmal. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Menschen auch helfen, zu erkennen, wie ist Gott überhaupt? Und es wäre wahrscheinlich schon spannend, mit den Nachbarn, die mit Jesus nicht so unterwegs sind, mal drüber zu reden, was glaubst du eigentlich, wie Gott ist? Und es gibt ganz viele Eigenschaften, die wir mit Gott verbinden. Ganz besonders weit vorne ist die Liebe. Dann ist vielleicht auch, je nachdem, wie du groß geworden bist, dieser bestrafende Gott. Ich habe als Kind furchtbar gerne das Lied gesungen, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust. Mich hat es niemals gestresst. Ich habe von anderen schon gehört, boah, das war voll unheimlich. Und da hatte ich immer Angst, ich werde beobachtet. Dahinter steckt dann vermutlich auch die Vorstellung, ich mache was Falsches, dann kommt Gott und bestraft mich dafür. Und dann gibt's eine ganze Menge Lieder vielleicht, die unsere Vorstellung geprägt haben. Ich fand es immer ganz klasse, wir haben es, glaube ich, letzte Woche auch gesungen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, und dann kann man da wunderbar laut mitsingen und fühlt sich dabei wunderbar. Und die Frage ist, woher kommt deine Vorstellung darüber, wie Gott ist? Einen Gott, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann, den ich zumindest noch nie akustisch gehört habe. Ja, und jetzt soll ich wissen, wie dieser Gott ist, damit ich dann auch genau weiß, an wen ich glaube. Gut, dass ihr fragt. Ha. Ich könnte euch jetzt fragen, aber das ist immer ein bisschen mühsam, auch alleine schon von dem Mikrofon hier und die Leute hören es da nicht. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle, einen Vers in der Bibel, der genau sagt, wie ist denn Gott? Steht im Kolosser Kapitel 1 im Vers 15. Ihr könnt entweder da hingehen oder ihr könnt es hier hinter mir sehen schon, das ist immer der Spoiler. Er, und da ist die Rede von Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Hier ist die Rede von Jesus. Und dieser Bibelvers sagt, Jesus ist das Ebenbild, ich glaube in der Elberfelder steht Abdruck, was das bedeutet ist, das geht wohl zurück, habe ich mir sagen lassen, auf die Idee, da ist ein Münzprägestempel. Und dieses Wort Abdruck wäre da wohl gebraucht. Das heißt, wenn du genau weißt, wie der Stempel aussieht, weißt du auch, wie die Münze aussieht. Also das ist untrennbar miteinander verbunden. Und um das noch besser zu beweisen, habe ich noch eine zweite Bibelstelle, die steht im Johannes 14, Vers 8. Da ist es nämlich so, dass der Philippus, einer der Jünger von Jesus, einer der 12, mit ihm mitgeht und sagt, in Vers 8, Herr, damit meint er auch Jesus, zeige uns den Vater, das genügt uns. Also wenigstens einmal, zeig uns doch diesen Gott, an den wir glauben sollen, diesen Gott, von dem du so viel redest, diesen Gott, dem du offensichtlich auch nachfolgst. Zeig uns doch mal bitte schön, wer das eigentlich ist. Das wäre doch ganz wichtig zu wissen. Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Und jetzt könnte Philippus hingehen und sagen, nee, dich kenne ich ja, Jesus, das ist olle Kamelle, das weiß ich jetzt. Ich bin ja lange dabei und da habe ich so einen Eindruck davon gewonnen, wie du so bist. Aber dein Vater, wie ist denn der eigentlich? Und Jesus sagt, genau. Schau mich an und du hast den Vater gesehen. Die von euch, die Kinder haben, kennen es vielleicht in etwas abgeschwächtem Maße auch. Man hält sich immer für perfekt und dann sieht man, dass seine Kinder plötzlich komische Eigenschaften haben und bekommt dann gespiegelt, dass man die auch hätte. Weil die Kinder auch so ein bisschen nachmachen, was sie daheim sehen. Und bei Jesus ist es nicht nur dieses, ich habe was gesehen und ich mache das so ein bisschen nach, sondern es ist identisch. Er und der Vater sind genau eins. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Das ist Punkt eins. Und mein zweiter Punkt ist, wir haben ja vorhin über die geredet, die so eine komische Vorstellung von Gott haben. Wie können wir jetzt die dazu bekommen, zu erkennen, wie Gott ist? Wir können ihnen natürlich sagen, hier ist die Bibel, lies mal. Ich glaube, da wären wenige dabei, die sagen, ach danke, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Sondern ich glaube, wenn sie uns anschauen, wäre das doch phänomenal, wenn sie zumindest ein bisschen von dem entdecken, wie Jesus ist. Und spannend in dem Zusammenhang finde ich ja, was Jesus uns alles mitgegeben hat, als er uns oder vielmehr unseren Vorvorfahren erzählt hat, wie Gott ist. Ich denke zum Beispiel an die Bergpredigt. Selig sind die Sanftmütigen. Oh, wisst ihr, wie schwierig mir das manchmal fällt, sanftmütig zu sein? Also ich bin total sanftmütig, aber ihr müsstet mal sehen, wenn mein Sohn mich zum dritten Mal das Gleiche fragt. Es ist nicht böse, aber da raste ich dann einfach aus. Da merke ich, boah, da braucht's noch einiges an Veränderung. Und dann sehe ich in anderen Bereichen, da hat Gott mich schon verändert. Da bin ich Jesus schon ähnlicher geworden. Und es ermutigt mich. Und es ermutigt mich auch, wenn ich bei euch sehe. Boah, so wie die mir jetzt gerade begegnet ist. Oder wie der mir gerade geantwortet hat. Wie der mir gerade Hilfe angeboten hat. Oder wie der mir was Liebes gesagt hat. Da sehe ich echt schon so ein Stück Jesus in euch. Und wie schön, wenn wir das nicht nur in der Gemeinde haben. Und unter uns lieb sind zueinander, wo wir eigentlich versuchen, unsere beste Schokoladenseite zu zeigen, die wir haben, sondern wenn auch die Menschen in deiner Nachbarschaft, die Menschen bei dir am Arbeitsplatz, die Menschen, mit denen du zusammen auf den Bus wartest oder sonst was, an dir erkennen können, wie Jesus aussieht, weil ich leider auch schon gehört habe von Leuten, die gesagt haben, nee, so wie die Christen sind. Und das ist so schade. Aber wir dürfen, weil wir ja schon gerettet sind und uns darum gar nicht mehr kümmern müssen, darüber hatten wir heute Morgen schon gesprochen, dürfen wir uns jetzt darauf konzentrieren, Jesus besser kennenzulernen, zu fragen, Jesus, wie würdest du jetzt in dieser Situation reagieren? Jesus, ich habe ein Problem, da hat, was weiß ich, mein Schüler sich im Ton mir gegenüber vergriffen. Wie würdest du jetzt damit umgehen? Und dann dürfen wir auch in der praktischen Umsetzung, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ihnen so ein bisschen von dem zeigen, wie Jesus ist. Weil sie allermeistens tatsächlich einfach von dem ausgehen, was sie bei Christen gesehen haben, wie Christen sind. Als Ermutigung und gar nicht als, ich habe mir gerade ein bisschen zugehört, das klingt furchtbar, aber freuen wir uns doch daran, dass Jesus uns verändern möchte. Das tut uns gut, unsere Umwelt, und sie können Jesus besser kennen durch uns.
Heute sind es wieder so viele, die sich beteiligen möchten. Ich merk's, aber gut. Ich kann nur ermutigen, ihr lieben Brüder, dass ihr euch auch mal traut, was zu sagen, was ihr auf dem Herzen habt, was so in euch vorgeht. Ist doch was Schönes, wenn wir das machen können gemeinsam. Ja, Ben hat auch mal was gesagt, gerade zwischendurch von der Prägung von deiner Münze. Also ist für mich ja auch wie ein Vorbild. Ich denke, das kommt dabei raus. Was für Vorbilder haben wir? Und vielleicht ist uns das manchmal nicht mal bewusst, was uns das Vorbild war für unser Verhalten. Und doch haben wir es. Und wenn wir es aber erkennen dürfen, dann ist prima, dann können wir es auch ablegen. Ich habe da eine Geschichte oder etwas, was mir einfach wichtig geworden ist im Alten Testament. Das ist ja so, das Alte Testament, das ist ja ein bisschen das Bilderbuch fürs Neue. Also im Neuen Testament lesen wir auch von Geboten, lesen wir von dem, wie wir leben dürfen. Und im Alten Testament, da zeigt uns der Herr manchmal Menschen, wie sie halt gelebt haben, was daraus geworden ist. Und ich möchte mal einen Mann vornehmen, der im Alten Testament vorkommt, und zwar den Salomo. Schauen wir uns mal an und überlegen uns, was sein Lebenswandel uns heute noch zu sagen hat. Denn, ja, die Bibel ist ja aktuell und das merken wir immer wieder. Ich möchte deswegen auch den 1. Könige Kapitel 3 lesen, von 1 bis 13. Ich weiß, ich lese immer ziemlich viel, aber ich denke, es ist wichtig im Zusammenhang. Und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Jedoch opferte das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenen Tagen war dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut worden. Und Salomo liebte den Herrn, dass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte, jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen, denn das war die große Höhe. 1000 Brandopfer opferte Salomo auf jenem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte: Du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten des Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um diese Sache gebeten hast und dir nicht viele Tage erbeten und hast und nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören, siehe, hiermit habe ich nach deinen Worten getan. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, dass es vor dir keinen wie dich geben wird und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich gibt, alle Tage. Ja, wer wird sich das nicht wünschen, dass wenn Gott ihn fragt, ja, was soll ich dir jetzt geben, wenn Gott so direkt mit einem spricht und auch auf seine Wünsche, auf die Wünsche Salomos eingeht. Salomo war von Gott geliebt. Das lesen wir an verschiedenen Stellen im Wort Gottes, zum Beispiel in 2. Samuel 12, 24. Was könnte sich ein König mehr wünschen, als weise und verständig zu sein? Salomo war an diesem Punkt aufrichtig und er liebte auch seinen Gott. Das haben wir vorher auch gelesen im ersten Vers. Salomo ist auch derjenige, der Gott den Tempel gebaut hat. Er hat viele große Taten zur Ehre Gottes getan. Obwohl er so ein großer, weiser Mann war, wurde er allerdings seinem Herrn ungehorsam. Er kannte das Wort Gottes mit dem Umfang, wie es damals dastand, Verfügung stand, also mindestens die 5 Mosebücher, Propheten und so weiter, das, was David aufgeschrieben hat, das kannte ja Salomo auch alles. Und er war auch der Überzeugung, durch seine große Weisheit und Macht alles im Griff zu haben. Und dann hatte er auch gedacht, ja, er könnte sich auch über manche Gebote doch ein bisschen wenigstens hinwegsetzen. Und das geht sicher manchmal eine lange Zeit oder eine mehr oder weniger lange Zeit gut. Aber wir neigen dazu, uns von dem Herrn immer mehr zu entfernen. Denn wir sind ja selber groß und wir wissen so viel. Und wir wollen auch mal die Grenzen austesten, was Gott erlaubt hat. Ja, wir können unser Herz auch an vieles hängen, was letztlich uns immer noch weiter von Gott entfernt. Das musste auch Salomo erleben. Er war wirklich ein Mann, der von Gott geliebt war, der auch Gott unglaublich viele Opfer gebracht hat. Also wenn ich vorher gelesen habe, 1000 Tiere, waren das gleich mal Schlachtopfer. Also ist gewaltige Menge, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das machen kann in so einer relativ begrenzten Zeit. Aber Salomo hat wirklich seinen Herrn geliebt. Und trotzdem, es ging ihm gut, er war ja gesund, er war reich und alles. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie weit kann ich gehen, wenn ich mit dem Wort Gottes oder auch nicht mit dem Wort Gottes gehe. Salomo hatte natürlich auch, und das kennen wir von unserem Leben auch, Begierden, wie sie andere Menschen auch haben. Er glaubte vielleicht sogar mehr als andere, dass er sie ungehemmt ausleben könnte. Dazu gehörte auch seine sexuelle Begierde. Salomo brauchte zwar nicht fremd zu gehen, er konnte einfach Frauen heiraten. Und jede Frau, die er gerne wollte, die hat er eben geheiratet. Es fing mit der Tochter des Pharao an, das haben wir ja gelesen, gleich im ersten Vers. Es war natürlich klar, das muss eine politische Heirat gewesen sein, sagt man dann. Und das ist logisch, dass man dann halt es anders macht und was weiß ich. Aber er hat einfach da angefangen mit der Frau des Pharaos und die Anzahl der Frauen wuchs auf 1000. Ihr lieben Frauen, was würdet ihr empfinden, wenn ihr die 998. Frau eines Mannes werden würdet, der vielleicht auch deutlich älter ist wie ihr? Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt, aber ich glaube nicht besonders gut. Aber Salomo meinte, ja, das kann ich tun. Ich bin ja weise, ich bin vom Herrn gesegnet und ich kann da ruhig ein bisschen großzügiger mit diesen Dingen umgehen. Denn in 5. Mose 17 steht, Vers 17 steht etwas, was er eigentlich wissen hätte sollen. Und da steht, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht vor Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Cool, hä? Hat also Gott in weiser Voraussicht schon gleich im Mose, in den Mosebüchern festgelegt, dass das einfach nicht gut ist. Mose hat es aufgeschrieben, Salomo war es bekannt und doch meinte Salomo, ich kann mich da doch ein Stück weit drüber hinwegsetzen. Ich bin ja selber groß. Ich weiß, wie weit ich gehen kann, denn ich bin so weise. Ich werde dann schon die richtige Abzweigung wieder finden. Eben, der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Das steht in 1. Könige 11, Vers 1. Und so neben der Tochter des Pharao auch moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Ja, das ist die Konsequenz. Er liebte diese Frauen, wollte natürlich ihnen was Gutes tun, hat sich gefreut über sie und ließ sie auch gewähren. Besonders auch gewähren, indem dass sie ihre alten Götter und Götzen anbeten durften. Er hat sie nicht gewehrt, sondern er hat gesagt, okay, das ist euer Gott, macht mal. Und er hat aber auch gesehen, mit welcher Hingabe diese Frauen das gemacht haben. Sie haben wirklich intensiv auch ihre Götter angebetet. Wahrscheinlich oder sicher auch im Beisein von Salomo, sodass er also da mit diesem Kult recht gut in Verbindung kam. Und jetzt heißt's, die Frauen neigten sein Herz, nämlich den fremden Göttern zu. Ja, das kommt davon. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch das vorstellen. Wenn ich gegen das Wort Gottes handle, wenn ich nicht ganz in Übereinstimmung bin mit dem Wort Gottes, dann kann mir es passieren, dass ich auf Abwege gerate. Und diese Frauen haben es geschafft, das Herz dieses hochweisen Mannes, dieses Freundes Gottes, der mit Gott schon direkt reden durfte, doch umzubiegen. Das ist die Konsequenz. 1. Könige 11, Vers 4 bis 8 lesen wir, und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach, wie sein Vater David. Damals baute Samuel eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Ja, das ist dieser Ausgang dieser Geschichte. Als Salomo alt geworden war, steht hier, also es war schon eine gewisse Zeit, er konnte sich gewisse Zeit auch dagegen wehren, er konnte da schon entsprechend gegenhalten, aber irgendwann ist halt mal Feierabend. Und das lesen wir hier jetzt einfach gerade. Eben Salomo sah, wie seine Frauen von ganzem Herzen ihren Göttern dienten und wurde dann umgebogen. Gott hielt ihn nicht zurück. Gut, nicht? Ich wäre froh und ich bin froh, wenn Gott immer wieder mir doch Steine in den Weg legt oder irgendwas zeigt, so Stoppschilder zeigt, dass ich weiß, oh, jetzt wird's Zeit, dass ich aufpasse, dass ich mich um das kümmere, was ich jetzt mache, dass ich wirklich den Herrn frage und kritisch beurteile, was mein Weg ist. Gott ließ diesen Salomo ins Unglück einfach rennen. Und das ist tragisch. Manchmal lässt er uns auch ein Stück weit laufen, weil wir einfach unseren eigenen Willen haben. Und deshalb lässt er uns manchmal gewähren. Und Samuel hätte es nie gedacht, wahrscheinlich, wenn jemand ihm das in jungen Jahren gesagt hätte, dass ihm das passiert. Das meinen wir ja alle. Ich kann, wie ich will. Mir passiert das sowieso nicht. Kennt ihr vielleicht auch. Und so ging es auch diesem Salomo. Er hätte nie gedacht, sicher, dass es so weit kommt. Und ja, er hat seinen eigenen Willen ausgelebt. Und wenn wir nicht auf Gottes Stimme hören möchten, dann lässt er uns oft auch ein ganzes Stück weit laufen. Und wenn die Dinge gut laufen, wenn es uns gut geht, wenn wir fit sind und so weiter alles, dann ist es für uns immer noch leichter, immer weiter weg vom Herrn zu rutschen. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Konsequenz, Vers 9, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen, aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Ja, so kommt's. Weiter hat er nicht nur viele Frauen, sondern er hat auch viele Pferde angeschafft, als Zeichen seiner Überlegenheit und weil ihm die Tiere wahrscheinlich gut gefallen haben. Und da lesen wir auch in 1. Könige 5, 6, und Salomo hatte 4000 Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Pferde. Und Salomo brachte Streitwagen und Pferde zusammen und er hatte 1400 Streitwagen und 12.000 Pferde und er legte sie in die Wagenstätte zu dem König nach Jerusalem. Auch etwas, was wir einfach lesen, wir können es zur Kenntnis nehmen. Was sagt Gott dazu? 5. Mose 17, Vers 16. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen. Oha. Und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Gut, Salomo hat sich zuerst eine ägyptische Frau genommen. Dann hat er diese Pferde importiert, auch aus Ägypten. Also war er nicht weit weg von diesem, was der Herr verboten oder gesagt hatte, was man nicht tun soll. Der Herr will, dass wir trotz aller Größe vor der Welt demütig bleiben. Dass unser Herz ungeteilt ihm gehört. Er will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und ihm befolgen. Also wir können durchaus einen Posten haben, der vielleicht etwas gilt in dieser Welt. Ich würde mich vielleicht nicht als Bundespräsident eignen, aber vielleicht gibt's welche, die gläubig sind und das können. Aber wir müssen wirklich das beachten. Wir müssen den Herrn von ganzem Herzen lieben und ihm folgen. Wir sollen demütig bleiben. Wir sollen wirklich den Herrn als allererstes in unserem Leben haben. Und wenn das nicht ist, dann kann uns viel passieren, was nicht gut wäre. Und der Herr musste Salomo auch strafen. Vers 11, da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Das ist doch tragisch. Wenn wir ungehorsam sind, hat das eben nicht nur Auswirkungen auf uns selber, sondern es schadet unter Umständen einigen, vielen oder mehreren Menschen ebenfalls oder noch mehr sogar. Das können wir auch heute noch sehen, wie viele Familien leiden, weil eine oder beide Elternteile ungehorsam sind. Und was man alles aufzählen könnte, wenn ich ungehorsam bin, wer darunter zu leiden hat, wenn ich falsche Wege gehe, wenn ich sündige, dann sind oft, ganz, ganz oft auch andere Menschen davon betroffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ganz fest an den Herrn halten und uns an ihm orientieren. In 1. Samuel 15, 22, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Eben Wahnsinn. Sünde ist wie Zauberei. Wir meinen immer, ja, das ist eine kleine Sünde oder das können wir vielleicht noch und so weiter. Gott sagt, das ist genauso schlimm wie Zauberei und das ist eine der schlimmsten Sünden. Gott weiß, was er sagt und er möchte uns dadurch warnen. Und ich bin dankbar, dass wir solche Begebenheiten, solche Geschichten im Wort Gottes haben. Und ich glaube, zum Schluss wollten wir noch miteinander aufstehen und beten und dem Herrn danken. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neu korrigieren willst, dass du uns zeigen willst, was daraus wird, wenn wir ungehorsam sind, dass wir zeigen willst, wie wir sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns prägst, dass du derjenige bist, der unser Vorbild ist, der auf uns einen Abdruck hinterlässt, den man sehen kann. Herr, wir wollen dir gehorsam sein, wir wollen dir gehören, wir wollen mit dir gehen. Hilf du uns dabei, Herr, dass wir nicht eigene Wege gehen, dass wir nicht dahin gehen, wo du nicht willst, sondern dir gehorsam sind. Hilf du uns, dass wir das auch wirklich diese Woche auch umsetzen können, dass wir mit dir durch diese Woche gehen können. Du willst uns begleiten, du willst uns helfen, du willst uns tragen, Herr, und segnen. Danke dafür, Herr, dass du dabei bist, bei uns bist, den ganzen Tag, die ganze Nacht, immer und überall, Herr. Amen. So. Ja, heute kommt es ja gemeinsames Mittagessen, so wurde mir geschrieben. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr da seid und dass wir jetzt wahrscheinlich draußen sein können. Zum Glück, die Sonne ist auch geblieben die ganze Zeit, da freue ich mich sehr. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Also, jeder herzlich eingeladen, mitzumachen. Ich glaube, es ist genug Material da zum Essen und ich freue mich auf euch.